Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Wie stabil ist der Euro-Mindestkurs der Schweizer Nationalbank? Stabiler als die Euro-Mindestgrenze? Seit 60 Jahren sitzt die Queen auf dem britischen Thron. Und nachts in Bern, genauer letzte Nacht.
Wir haben als Jugendliche in der Schweiz viel zu wenig Möglichkeiten, wenn es ums Nachtleben geht.
10'000 feiern ein Happening für mehr Freiräume in der Bundesstadt. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögerli. Und mit Bern beginnen wir die Nachrichten mit Andi Lüscher.
Nach der größten Jugenddemo in Bern seit der Zaffaraya-Räumung 1987, letzte Nacht, ziehen die Berner Stadtbehörden eine gemischte Bilanz. Man habe das Anliegen der nächtlichen Tanzdemo, mehr Freiräume im Nachtleben, zur Kenntnis genommen. Das sagte der städtische Sicherheitsdirektor Reto Nause. Nause verwies auf das Nachtleben-Konzept, das in Arbeit sei. Allerdings seien den städtischen Behörden zum Teil die Hände gebunden durch übergeordnetes Recht. Die Schweiz und Schweden wollen künftig im Militärbereich enger zusammenarbeiten. Das hatte sich schon bei den Diskussionen um die Beschaffung des Kampfjets Gripen abgezeichnet, nun wird es konkreter. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Bern bestätigte Zeitungsberichte, wonach die beiden Länder Ende Juni ein Abkommen unterzeichnen werden. Man wolle insbesondere bei der Beschaffung von Rüstungsgütern enger zusammenarbeiten, aber auch bei der Ausbildung der Soldaten. In London gehen die Feierlichkeiten zu Ehren von Königin Elisabeth weiter. Über 1000 geschmückte Schiffe und Boote fahren die Themse hinab. Auf einem speziell geschmückten Schiff nimmt auch die Königsfamilie teil. Hunderttausende Zuschauer verfolgen die Fahrt am Flussufer, trotz des kühlen und nassen Wetters. Die Schiffsparade ist einer der Höhepunkte der viertägigen Feierlichkeiten zum 60. Thronjubiläum der Königin. Die österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines verliert gut 10% ihres fliegenden Personals. 120 Piloten und 220 Flight Attendants haben beschlossen zu kündigen. Die Führung der Fluggesellschaft hatte das Personal vor die Wahl gestellt. Entweder ihr arbeitet ab Juli für die wesentlich tieferen Löhne der Regionalflugtochter Tirolien oder ihr verlässt das Unternehmen mit einer Abfindung. Austrian, wie die Swiss eine Tochtergesellschaft der Lufthansa, macht jeden Monat Verlust. Große Bühne für den Papst in Mailand. Vor 850'000 Menschen kritisierte Benedikt XVI. Das heutige Denken, das von der Wirtschaft beherrscht werde. Dieses Denken führe zu einem grausamen Wettbewerb, zu großen Ungleichheiten zwischen den Menschen und zu einer Abwertung der Umwelt. Auch die Familie werde dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Die völlige Ausrichtung des Lebens auf den wirtschaftlichen Wettbewerb beschädige die familiären Beziehungen. Es würden nur noch individuelle Interessen lose aufeinander abgestimmt. All dies schwäche den sozialen Zusammenhalt. Israel habe mehrere U-Boote, die von Deutschland geliefert wurden, mit Atomwaffen bestückt. Das behauptet das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Zum Beleg zitiert die Zeitschrift ehemalige und amtierende Militärs und Politiker aus Deutschland, den USA und Israel. 1,3 Millionen Euro hat ein Bieter ausgelegt, um das Originaltitelbild des Comicalbums «Dardin und Amérique» zu bekommen, zu Deutsch «Tim in Amerika». Eine Sprecherin des Auktionshauses sagte, es handle sich dabei um die höchste Summe, die bis heute für ein Comicwerk bezahlt wurde. Der bisherige Besitzer hatte das Blatt vor 4 Jahren gekauft, damals für 760'000 Euro. Hergé, der Autor der Tim und Struppi-Bände, hatte das Blatt 1932 gezeichnet. Zum Sport. Beim French Open in Paris spielt Roger Federer im Moment seinen Achtelfinal gegen den Belgier David Gauvin. Mehr dazu von Juliette Schild.
Roger Federer hat den ersten Satz mit 5-7 verloren, den zweiten und den dritten dann gewonnen mit 7-5 und 6-2 und jetzt im vierten Satz führt der Schweizer mit 4-3. Bereits im Viertelfinal steht der Serbe Novak Djokovic. Der Weltranglistenerste gewann gegen den Italiener Andrea Seppi in 5 Sätzen. Bei den Frauen ist die Weltranglisten-Erste bereits ausgeschieden. Die Weißrussin Viktoria Azarenka verlor gegen Dominika Cibulkova aus der Slowakei in 2 Sätzen. Im Motorrad ist Tom Lüthi neuer WM-Leader in der Moto2-Klasse. Lüthi übernahm die Führung im Gesamtklassement dank seinem 2. Platz von heute beim GP von Katalonien. Den Sieg holte sich heute der Italiener Andrea Iannone. Der deutsche Springreiter Markus Ehning gewann den Grand Prix beim CSIO in St. Gallen. Als bester Schweizer klassierte sich Steve Gerter auf Platz 4. Und Max Heinzer hat das Weltcup-Turnier der Degenfechter in Bern gewonnen, zum 2. Mal hintereinander. Im Final besiegte Max Heinzer den Ukrainer Bogdan Nikishin mit 15:12.
Zum Wetter. Am Abend und in der Nacht regnet es teils kräftig. Morgen Montag ist es erst noch nass, dann allmählich freundlicher. Die Temperatur im Norden um 18, im Süden bis 23 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen: Der Euro-Mindestkurs der Nationalbank. Das geheime Atomprogramm für einmal nicht in Iran, sondern Burma. Die große Tanzparty in Bern. Dann Gratiszeitungen gegen kostenpflichtige Qualitätszeitungen.
Wenn Gratiszeitungen der NZZ auch nur einen Leser wegnehmen, dann müssen die sich in den Eckel stellen und genieren, weil dann machen sie etwas falsch.
Behauptet die Herausgeberin der österreichischen Gratiszeitung heute. Und alles ändert sich, nur die Queen bleibt Queen. Seit 60 Jahren sitzt Queen Elisabeth II. Auf dem britischen Thron. Die Diskussion, ob der Euro-Mindestkurs von 1,20 Franken zu halten ist, hat in jüngster Zeit erneut Auftrieb bekommen. Nicht zuletzt Spekulationen um einen möglichen Austritt Griechenlands aus der Eurozone hat Skeptikern neue Nahrung gegeben. Und jetzt behauptet auch noch Ex-UBS-Chef Oswald Grübel in der Zeitung Sonntag, die Bindung an den Euro sei nicht zu halten und unklug. Ich habe Wirtschaftsredaktorin Maren Peters gefragt, kann die Nationalbank diese Euro-Untergrenze angesichts der Euro-Krise längerfristig auch halten?
Theoretisch kann sie das, denn die Nationalbank, die kann im Prinzip ja unbegrenzt Franken drucken und damit auch den Mindestkurs von 1,20 Franken pro Euro unbegrenzt verteidigen. Die Mittel dazu also hat sie. Aber es stimmt schon, die Risiken für die Schweiz und für den Franken sind durch die Euro-Krise und vor allem jetzt durch die Spekulationen um einen Austritt der Griechen aus der Eurozone gestiegen. Nationalbankpräsident Thomas Jordan hat ja letzte Woche laut über die Einführung von Kapitalverkehrskontrollen nachgedacht. Und das ist wohl ein Zeichen, dass es schwieriger wird, diese 1,20 zu verteidigen. Aber solange die Finanzmärkte der Nationalbank abnehmen, dass sie glaubwürdig an diesem Mindestkurs festhält, solange sollte es funktionieren. Das ist alles eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Aber ist der Preis für diese Strategie nicht zu hoch?
Bisher hielten sich die Kosten ja für viele überraschend in Grenzen. Die Nationalbank hat den Mindestkurs ja bereits im vergangenen September eingeführt und letzte Woche aktuelle Zahlen vorgelegt, was sie dafür aufwendet. Und diese Zahlen zeigen, dass der Euroberg in der Bilanz der Nationalbank eher abgeschmolzen ist. Das zeigt, dass die Nationalbank offenbar noch eine hohe Glaubwürdigkeit hat an den Finanzmärkten. Sie muss also gar nicht laufend Euros kaufen, um den Kurs des Franken stabil zu halten. Langfristig könnte es schwieriger werden, diesen Kurs zu verteidigen, weil durch die Geldmengenausweitung, nämlich Inflation droht, also Geldentwertung.
Gibt es Fakten, die den Nutzen dieser Strategie belegen?
Da sind vor allem die überraschend stabilen Exportzahlen, die man da anführen kann. Obwohl der Franken ja stark ist, verkauft der Großteil der Schweizer Unternehmen seine Waren immer noch recht erfolgreich im Ausland. Das hat mit dazu beigetragen, dass auch das Schweizer Wirtschaftswachstum noch überraschend stark ist. Plus 0,7% waren es im ersten Quartal. Die neuesten Zahlen gab es letzte Woche. Und auch die Beschäftigung ist sogar noch leicht angestiegen in den ersten 3 Monaten. Und das ist sicher auch mit zurückzuführen auf die Politik der Nationalbank. Dieser Mindestkurs, der gibt den Unternehmen eine gewisse Planungssicherheit. Sie können dann damit besser kalkulieren.
Was wäre, wenn eine dieser vielbeschworenen Attacken auf diesen Mindestkurs stattfinden? Wie könnte da die Nationalbank reagieren?
Das ist alles eine Frage der Glaubwürdigkeit. Solange man der Nationalbank abnimmt, dass sie den Kurs verteidigt, solange die Märkte ihr das glauben, kann sie das wahrscheinlich durchhalten. Bisher hat sie das recht erfolgreich hinbekommen. Es gab 2-mal die Situation um die Osterzeit, dass der Kurs kurz unter die 1,20 gesackt ist. Einige haben das mit Spekulation, mit Attacken gegen den Franken erklärt, aber letztlich waren es wohl doch nur technische Effekte, also keine ernsthaften Angriffe.
Es sei unklug, den Franken an den Euro und damit an die Euro-Krise zu binden, sagt Ex-UBS-Chef Oswald Grübel heute. Besser als den Franken künstlich tief zu halten. Was ist von diesem Argument zu halten?
Ja, besser wäre es sicher, den Franken nicht an eine Währung zu binden. Aber was wären die Alternativen gewesen für eine kleine Volkswirtschaft wie die Schweiz, muss man da fragen. Die Einführung des Mindestkurses im vergangenen Jahr, die war ja aus der Not geboren. Der Schweizer Franken war damals massiv überbewertet. Daran hat die Nationalbank und nicht nur sie eine akute Bedrohung für die Schweizer Wirtschaft gesehen, für die Schweizer Exporteure. Und aus dieser Sorge heraus hat sie dann zu diesem drastischen Mittel gegriffen und einen Mindestkurs eingeführt. Und das war breit gestützt durch alle Parteien und auch durch alle Verbände. Das war sehr gut vorbereitet, wissend, dass Kritik kommen könnte nach diesem Schritt oder ahnend. Und bisher muss man sagen, trotz immer wieder aufflackernder Kritik, bisher war die Nationalbank damit recht erfolgreich. Dass das aber keine Maßnahme auf Dauer sein kann, das ist allen Beteiligten klar.
Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Von Nordkorea weiß man, dass das Land heimlich Atombomben besitzt. Bei Iran gibt es kaum noch Zweifel, dass es zumindest imstande sein will, solche zu bauen. Weitgehend unbekannt war aber ein weiteres heimlich vorangetriebenes Atomprogramm, nämlich das von Burma. Völlig überraschend hat nun der burmesische Verteidigungsminister auf dem Asien-Sicherheitsgipfel in Singapur zugegeben, sein Land habe tatsächlich ein Atomprogramm gehabt. Und überraschend offen und klar sagte er, die neue Regierung hat dieses Programm gänzlich gestoppt. Aus Singapur, Fredrik Steiger.
In früheren Jahren wurde Burma auf dem Asien-Sicherheitsgipfel meist durch finstere Militärapparatschiks in Uniform vertreten, die das Credo der Junta vorbeteten und erklärten, warum Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi unter Hausarrest bleiben müsse. Diesmal jedoch kam der aufgeräumte, dialogbereite und zivil gekleidete Verteidigungsminister General Kla Min und sprach sich gleich zu Beginn in zwar holprigem Englisch gegen ein regionales Wettrüsten aus.
Maintaining a military balance in our region should not degenerate into an armed race.
Vor allem die nukleare Abschreckung sei keine Option, auch nicht für sein Land.
Nuclear deterrent is not an option for this region.
Erst 2 Jahre ist es her, da lösten Aussagen eines dissidenten burmesischen Militärs sowie von WikiLeaks veröffentlichte Dokumente weltweit Besorgnis aus. Die Rede war von einem heimlichen Atomprogramm, das Burma mit nordkoreanischer Hilfe vorantreibe. Minister Kla Min gab nun erstmals zu, solch ein Programm habe tatsächlich existiert. Es sei aber nie über Forschungen hinausgediehen und von Atombombenbau könne keine Rede sein. Vor allem aber erklärte er auf Nachfragen klipp und klar, die neue Regierung habe alle nuklearen Aktivitäten vollständig gestoppt und plane keinerlei neuen. Burma verzichte künftig auch auf die ebenfalls heimlichen Waffenimporte aus Nordkorea. Schließlich lasse die Armee sogar mit sich reden über eine graduelle Reduzierung der 25% der Parlamentssitze, die ihr zurzeit gemäß Verfassung zustehen. Für Tim Huxley, Südostasien-Chef der Londoner Strategiedenkfabrik IISS, die den Singapurer Gipfel organisiert, war der Auftritt des burmesischen Verteidigungsministers ein Höhepunkt des diesjährigen Treffens. Und
the assurances that he gave will stand, as long as the reform process in Myanmar is underway.
Die Äußerungen von Kla Min seien glaubwürdig, zumindest solange der burmesische Reformprozess laufe. Nach der Ankündigung von politischen und wirtschaftlichen Reformen macht damit die ehemalige Militärjunta zum ersten Mal auch im für sie zentralen militärischen Bereich klare Zusagen.
Fredrik Steiger aus Singapur. Und nun gehen wir vor unsere Haustür. Die Facebook-Generation hat die Innenstadt von Bern gestern Nacht in eine große Partyzone verwandelt. Unter dem Motto «Tanz dich frei» war im Internet anonym zu einer Kundgebung aufgerufen worden. Über 10'000 kamen. Es war die größte Jugenddemonstration in der Schweiz seit 25 Jahren. Die Tanzdemo richtete sich gegen die Vorschriften der Behörden, die das Nachtleben in Bern immer mehr einschränkten und die Nachtruhe höher gewichteten als das Nachtleben. Nachtruhe gegen Nachtleben im Beitrag von Brigitte Mäder.
Schon von Weitem war zu hören, in der Stadt Bern ging Samstagabend die Post ab. Tausende hatten sich gegen 8 Uhr rund um die Reitschule versammelt, tranken das mitgebrachte Bier, warteten darauf, dass die Fahrenden Discoanlagen loszogen, Richtung Innenstadt. Sie protestierten gegen Vorschriften der Behörden. Diese hatten kürzlich der Reitschule verboten, nach halb eins Alkohol an die Besucher auf dem Vorplatz zu verkaufen.
Wir haben als Jugendliche in der Schweiz viel zu wenig Möglichkeiten, wenn es ums Nachtleben geht. Es wird immer wie mehr zugemacht, wir dürfen weniger Plätze mehr sein.
Es geht darum, dass man das Nachtleben wieder ein bisschen aktiver macht. Dass man mal ein Verbot zurückstellt, zum Beispiel nachtruhemässig.
Es geht eigentlich darum, dass viele öffentliche Räume einerseits eben Einschränkungen haben. Also wir wissen, eben, in 22 Uhr muss man verschwunden sein. Und das andere ist, halt, dass genau Clubs und so, was sonst hat, sehr kommerziell sind. Man muss Eintritt zahlen, man muss die Getränke konsumieren, die es dort gibt, zu den Preisen, die zum Teil einfach recht teuer sind.
Für ganz viele ging es aber vor allem um anderes.
Party, schöne Frauen.
Mit meinen Leuten abhängen.
Ich genieße es ehrlich gerade, dass es so friedlich, so viele Leute auf einem Haufen und so quasi eine zweite Strassenparade, aber in Bern ist. Endlich mal.
Sie sind jung, der Ausgang ist ihnen wichtig. In über 100 Betrieben in der Stadt Bern können sie am Wochenende länger feiern. Doch das Partyvolk, das in diese Clubs und Lokale zwischen Bärengraben und Bahnhof strömt, stört diese Anwohnerin in der Berner Matte.
Die Anfangszeiten sind unglaublich spät bei diesen Programmen. Die Clubs gehen um 11 Uhr auf, sie gehen um 4,5-5 Uhr zu. Die Leute sind nachher, wenn sie um 4,5-5 Uhr aus diesen Clubs rauskommen, sind sie stockbesoffen. Es gibt einen unglaublichen Lärm, es gibt zum Teil eine wahnsinnig aggressive Stimmung, es gibt Schlägereien.
Und die Anwohner rufen die Polizei, wehren sich mit Lärmklagen. Thomas Berger, Mitglied der Jungfreisinnigen und Präsident der Vereinigung Pro Nachtleben Bern, kann indes nicht verstehen, wenn ein gut besuchter Club wegen einer Anwohnerin schließen muss, so wie das in der Altstadt passiert ist. Er fordert, dass das Nachtleben seinen Platz hat in Bern.
Wir haben zum Beispiel auch irgendwie mehr öffentliche Plätze, auch in der Stadt Bern, wo es mir plötzlich verboten wird, mehr aber eine gewisse Uhrzeit noch dort aufzuhalten. Wir haben plötzlich öffentliche Plätze, wo mir vorgeschrieben wird, bis wann dass ich mein Bier darf trinken und ab wann dass ich das gefälligst nehmen darf und mich dann von dort zu entfernen habe. Und insofern ist es schon ein bisschen so, dass die Freiräume, die die Generation vor uns zum Glück dann zumal erkämpft haben, dass wir jetzt eigentlich merken, dass wir wieder um die müssen kämpfen.
Auf der Straße, so wie gestern, aber auch auf politischer Ebene. Ein Vorstoß im Nationalrat will, dass die Lärmgrenze für Kultur- und Gastrobetriebe weniger streng ist. Denn das Problem betreffe alle großen Schweizer Städte. In der Bundesstadt hat sich der Konflikt zwischen Nachtruhe und Nachtleben wegen der neuen Vorschriften zugespitzt. Die Berner Vereinigung Pro Nachtleben verlangt darum, dass die Stadtregierung Farbe bekennt. So einfach sei das nicht, macht Berns Stadtpräsident Alexander Czepet klar. Umso mehr, als die Stadt nur für Planungsfragen zuständig sei.
Ich glaube, man muss sich bewusst sein, eine der Qualitäten dieser Stadt ist, dass auch in der Innenstadt gelebt wird, gewohnt wird. Und wenn wir jetzt natürlich anfangen, quasi zu sagen, okay, wir reservieren das eine für das und das andere für das, dann entleeren wir den einen Teil, oder? Der wird eher mehr eben zur Partymeile, und das ist der erste so ab der Donnerstag bis Samstag, oder? Montag bis Mittwoch ist es dann relativ leer. Es hat alles, was wir entscheiden, zieht irgendetwas nach sich.
Immerhin, die Stadtregierung nimmt das Anliegen auf. Bis im Herbst will sie sagen, wie sie sich ein hauptstadtwürdiges Nachtleben vorstellt.
Brigitte Mader. Kein Morgen ohne heute. Mit diesem Slogan ist heute zur erfolgreichsten Gratiszeitung Österreichs geworden. Und auch auf dem Inseratenmarkt ist die Zeitung erfolgreich. Schon 2 Jahre nach seiner Gründung 2004 schrieb das Gratisblatt schwarze Zahlen. Am Swiss Media Forum in Luzern hat heute Herausgeberin Eva Dichhand ihr Erfolgsrezept präsentiert und sich der Kontroverse Gratisblatt versus kostenpflichtige Qualitätszeitung gestellt. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
Am besonderen Inhalt kann es nicht liegen, denn was drin steht in heute, das beschreibt Eva Dichhand so.
Mehr oder weniger das gleiche wie in allen anderen Tageszeitungen in Österreich, nur etwas kürzer.
Ausführliche Hintergrundartikel sucht man in heute vergeblich.
Na, das ist das Konzept der Zeitung, also dass wir nicht über A3 Seiten lang etwas schreiben. Und das sieht man ja auch, dass es in den Qualitätszeitungen unglaublich viele Artikel gibt, die kein Mensch bis zu Ende liest.
Kurz und bündig das Wichtigste aus Politik und Wirtschaft, dazu etwas Klatsch und Unterhaltung, Sport und Wetter. Das liest man so oder ähnlich auch in den Schweizer Gratisblättern 20 Minuten und Ausblick am Abend. Anders als diese Pendlerblätter setzt heute in Österreich aber nicht nur auf den Vertrieb in der U-Bahn und an der Bushaltestelle, sondern beliefert auch Großbetriebe, hunderte von Läden und gar Spitäler mit seinen Gratisblättern. Als Konkurrenz für die abonnierten Zeitungen sieht Eva Dichand die Gratispresse aber nicht.
Wenn Gratiszeitungen der NZZ auch nur einen Leser wegnehmen, dann müssen die sich in den Eckerl stellen und genieren, weil dann machen sie etwas falsch. Also ich glaube, es ist ein Zusatzprodukt. Die Leute, die zum Beispiel sowas wie eine NZZ lesen, nehmen uns dann dazu.
Doch, die Gratisblätter seien eine gefährliche Konkurrenz für die abonnierte Presse, sagte an der Luzerner Tagung der Medienjournalist der Neuen Zürcher Zeitung, Rainer Stadler.
Die Gratiszeitungen rauben der Abonnenzpresse Sauerstoff. Sie können sehr viel Werbung an sich ziehen, das entgeht den Abonnenzzeitungen. Sie entziehen auch Aufmerksamkeit des Abonnenzpublikums. Also wenn Sie eben die Gratiszeitung im Zug lesen, haben Sie keine Zeit mehr, dann die Abonnenzzeitung zu lesen.
Die Gratiszeitungen seien aber nur ein Teil des Problems.
Gratiszeitungen sind einfach der am besten sichtbarste Teil des Phänomens, und das heißt Gratisinformationen. Und im Internet stellt sich genau dasselbe Problem.
Wenn nämlich News auf allen Kanälen jederzeit gratis verfügbar seien, dann verliere das Publikum die Wertschätzung für sorgfältig recherchierte und aufwendig aufbereitete Hintergrundinhalte.
Die Abonnementszeitungen sind eben immer noch die Zeitungen, die Hintergrundinformationen bieten, und das geht eben nur in Kombination mit Abonnement und Werbung. Und wenn dieses Modell zerbricht, dann werden eben auch die Hintergrundinformationen weniger und dann sind die Leute weniger gut informiert, und insofern haben wir dann auch eine schlechtere Demokratie.
Ihre Zeitung sei durchaus politisch, kontert Eva Dichand. Doch sie bereite die Politik anders auf, greife andere Themen auf als die klassischen Medien. Und so könne sie auch bei einem jüngeren Publikum das Interesse an der Politik wecken.
Ich glaube, dass die junge Generation nicht sonderlich parteipolitisch ist, sondern sachpolitisch, und so ist auch die Platinette Zeitung. Also ich glaube, wir sind politisch nicht zuordnenbar, wir können aber sehr vehement gegen oder für etwas auftreten.
Gegen oder für was?
Unterschiedlich, also zum Beispiel Umweltschutz sind ganz starke Themen, Ausbildung, also wir tun vehement kampanisieren, dass man das Geld nicht nur unseren Banken geben soll, sondern vielleicht auch in unsere Schulen stecken soll. Aber das sind eher sachpolitische Themen, also die kann man nicht so parteipolitisch zuordnen.
Das Kampanisieren liegt in der Familie. Eva Dichand ist die Schwiegertochter von Hans Dichand, dem einflussreichen langjährigen Chef des weitverbreiteten Boulevardblattes Kronenzeitung. Und auch sie sagt über den politischen Einfluss ihres Gratisblattes ganz unbescheiden.
Na, bei uns ist dem Minister wichtiger, dass er bei uns vorkommt, als bei den Qualitätsmedien, weil die wollen gewählt werden und die wollen ihre Message an möglichst viele Menschen verbreiten.
Damit der Minister aber nicht einfach seine Message verbreiten kann, dafür braucht es unter anderem starke Qualitätszeitungen, die kritische Interviews und hartnäckige Recherchen bieten. Doch wie sich diese auch künftig finanzieren lassen, angesichts der Gratiskonkurrenz in Presse und Internet, das ist die große Frage.
Klaus Bonanomi. God Save the Queen gibt es in den verschiedensten Varianten, von klassisch bis poppig. Und das mit Grund. Seit 60 Jahren sitzt die Queen auf dem Thron, und das wird mit einer viertägigen Spektakel gefeiert. Höhepunkt ist die heutige Parade mit 1000 Schiffen auf der Themse, musikalisch untermalt unter anderem mit Händel, der schon im 18. Jahrhundert Konzerte zu Ehren der Vorfahren der Queen geschrieben hatte, Konzerte, die auch auf der Themse aufgeführt wurden. Zum 60-jährigen Thronjubiläum der Queen, der Bericht von Martin Ariot.
Händels Feuerwerksmusik wurde 1748 für Georg II. Geschrieben, der noch in Hannover zur Welt gekommen war, den direkten Vorfahren der heutigen Queen, die dieses Jahr den 60. Jahrestag ihrer Thronbesteigung feiert. 60 Jahre, das diamantene Jubiläum. Das ist Kontinuität. Händel hätten wohl auch die heutigen Festlichkeiten auf der Themse gefallen. Ein maritim geprägter, schwimmender Umzug mitten durch London mit einer königlichen Barkasse als Pièce de Résistance. Die Engländer haben es schon immer verstanden, Pomp und Gloria zu inszenieren. Die ergeben anwesenden Hilfsvölker sind zwar seit Elisabeths Thronbesteigung etwas weniger bunt geworden, heute müssen Schotten, Waliser und ein paar Iren als Komparsen herhalten. Die 86-jährige Dame mit der weißen Dauerwelle, die immer stärker an Ohrwärmer erinnert, lässt sich gelassen feiern. Kurz nach ihrer Krönung wurde im West End die Mausefalle von Agatha Christie erstmals aufgeführt. Beide, die Queen und das Stück, sind seither nicht mehr aus London wegzudenken. Die Popularität der Monarchie nimmt eher zu als ab. Mit Schaudern stellen sich die meisten Briten ein gewähltes Staatsoberhaupt vor. Doch die Queen ist eben der Willkür von Meinungsumfragen und Mode nicht unterworfen. Eher das Gegenteil. Spekulationen darüber, dass Elisabeth dereinst direkt von ihrem charmanten Großsohn William abgelöst werden könnte, liegen deshalb gänzlich daneben. Kontinuität braucht Regeln, nicht Schönheitswettbewerbe. So feiern die Briten ihre Monarchin mit dem kleinbürgerlichen Geschmack, mit allerhand erfundenen Ritualen, um das Unverrückbare ihres Staatswesens zu illustrieren. Sie nehmen dabei in Kauf, dass diese Staatsform den ständig wechselnden Politikern eine undemokratische Machtfülle verleiht, die in Europa ihresgleichen sucht. Aber dafür klingt es gediegen.
Martin Ariot. Und das war das Echo der Zeit, verantwortlich Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Kropf, für die Technik Valo Müller, am Mikrofon Peter Vögeli. Und das nächste Echo gibt's um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.